Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich,
dass ich sprechen kann über dieses Gutachten. Anlass des Gutachtens ist die technische Entwicklung. Als die alte Rundfunkabgabe entstanden ist, hatte man die Vorstellung, in einem Hausstand gibt es ein Rundfunkgerät und einen Fernseher. Und da wird die Leistung der Rundfunkanstalten entgegengenommen. Und dann war es richtig, diese Abgabe zu beziehen auf das Empfangsgerät, weil das verlässliche Zeichen dafür war, dass hier Rundfunk- und Fernsehempfang möglich ist. Das hat sich nun grundlegend geändert. In manchen Haushalten gibt es 5 Fernseher, jedem Zimmer eins, damit man, wenn man herumläuft, das Programm nicht verpasst. Manche haben ein Auto oder auch 2, da ist ein Radio drin. Stellt sich schon die Frage, ob, wenn wir jetzt gerätebezogen eine Abgabe erheben, ob dann da ein Nachlass stattfinden muss. Sie wissen, das ist geltendes Recht. Man hat sich von dem Gerätebezug gelöst und rückt jetzt mehr den Haushalt in den Mittelpunkt als Anknüpfungspunkt für die Abgabe. Dann gibt es neue Entwicklungen, den PC, das Handy, den iPod, den man im Ohr hat, wo man empfangen kann. Also die technische Entwicklung stellt uns vor die Frage, ist der Anknüpfungspunkt an das Empfangsgerät noch die richtige Bemessungsgrundlage für eine gleichheitsgerechte Abgabe, die wir uns alle wünschen. Es ist also vieles in Fluss geraten. Und jetzt ist die Aufgabe unserer Überlegungen, denen ich auch als Gutachter meine Unterstützung gebe, in diesem Fluss die Mittellinie zu finden, in der man weder an dem einen noch an dem anderen Ufer aneckt und auch die Stromschnellen, die möglicherweise in diesem Fluss ist, so rechtzeitig entdeckt, dass man einen verlässlichen Weg empfehlen kann. Das ist das Kernanliegen dieses Auftrags. Was nun die Sache angeht, ist die zu suchende Rundfunkabgabe im Wesentlichen bestimmt von dem Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine allgemein zugängliche Informationsquelle im Sinne der Meinungsfreiheit, der Informationsfreiheit des Verfassungsrechts, Artikel 5. Er hat die Besonderheit, er soll den Rundfunk, also Hörfunk und Fernsehen, finanzieren, einerseits unabhängig vom Staat, in Distanz zum Staat, und andererseits unabhängig von der Privatwirtschaft. Der Rundfunkauftrag, den auch das Verfassungsgericht mit deutlichen Konturen aus dem Grundgesetz entwickelt hat, bedeutet für das Finanzrecht, das Geld soll eine dienende und keine herrschende, also die Programme bestimmende Funktion haben. Das ist das Leitmotiv, nach dem diese ganzen Überlegungen zu entwickeln sind. Wenn wir jetzt vor diesem Hintergrund fragen, welcher Abgabetyp kommt in Frage, dann drängt sich auf, die Steuer ist ungeeignet. Denn bei der Steuer muss der gesamte Ertrag, das gesamte Steueraufkommen in den Staatshaushalt eingebracht werden. Also unterliegt der Budgethoheit des Parlaments und dieses Parlament entscheidet jährlich, was mit dem Geld zu geschehen hätte. Also wenn die Parlamente den Rundfunk finanzieren müssten, könnten sie dem Rundfunk in einem Jahr viel Geld geben, weil das Programm politisch erwünscht war, und im anderen Jahr wenig Geld, weil das Programm unerwünscht war. Das ist keine Lösungsmöglichkeit. Und dabei meine ich mit Staat, Bund, Länder, Gemeinden oder auch Umsatzsteuer EG. Also wir dürfen keine Steuer erheben zugunsten des Rundfunks, weil dann immer die parlamentarische Entscheidung zwischengeschaltet wäre. Und damit wäre diese Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von der Politik zerstört. Dann stellt sich die zweite Frage, darf es nicht eine Sonderabgabe sein? Sonderabgabe sind spezielle Abgaben, deren Ertrag von vornherein für eine bestimmte Aufgabe vorbehalten ist. Also das wäre unser Fall. Aber es sind Abgaben, die das Verfassungsgericht prinzipiell in Frage stellt. Und zwar deshalb, weil die Sonderabgabe in der Finanzverfassung nicht vorgesehen ist. Sie ist in der Sachverfassung, sagen wir mal, für Wirtschaftsförderung oder für Kultur oder für Solareinrichtungen oder damals für die Kohlefinanzierung oder der Unternehmer muss die Schwerbehinderten finanzieren. Es sind Fälle, wo jemand bezahlen muss, weil er in seiner Lebens- und Berufssituation besonders verantwortlich ist für die Finanzierungsaufgabe, ohne aber etwas dafür zu bekommen. Und da sagt das Verfassungsgericht, diese Sonderabgabe ist ein Fremdkörper im Grundgesetz. Einmal, weil sie zur allgemeinen Abgabe der Steuer nochmals obendrauf setzt, ist ein Gleichheitsproblem. Zum anderen, weil sie kompetenzmäßig nicht in die Finanzverfassung gehört. Und drittens, weil es eine haushaltspflichtige Abgabe ist. Deswegen, so die gefestigte Rechtsprechung seit 25 Jahren, Sonderabgabe ist die seltene Ausnahme, die nur vorläufig ist, vorübergehend ist, unter regelmäßigem Prüfungsvorbehalt des Gesetzgebers steht und deren Aufkommen und Verwendung dem Parlament jährlich berichtet werden muss. Also eine vorläufige Abgabe, kein Instrument zur Dauerfinanzierung. Wir brauchen beim Rundfunk aber eine Dauerfinanzierung. Und wir brauchen keine Konstruktion der parlamentarischen Verantwortlichkeit. Dritter Gebührentyp, ich lasse jetzt mal die Sozialabgaben und so, die berühren uns ja hier nicht. Also wo der Mensch seine Alterssicherung, seine Krankheitssicherung organisiert. Dritter Gebühren, also Abgabentyp, der noch in Betracht kommt, sind die Sonderabgaben, die Vorzugslasten, die Gebühr und der Beitrag. Die Gebühr ist der Verwaltungspreis, den ich für etwas bezahle, was der Staat mir gegeben hat. Der Staat liefert mir Strom und Wasser oder er entsorgt meinen Müll, dann zahle ich dafür einen angemessenen Preis, das nennen wir Gebühr. Oder ich bekomme vor Gericht ein faires Verfahren oder ich darf im öffentlichen Schwimmbad schwimmen, dann zahle ich dafür eine Gebühr von 5 Euro oder von 500 Euro. Das ist der Leistungstausch, die Tauschgerechtigkeit. Ich nehme was entgegen und dafür bezahle ich. Das ist also das Marktsystem. Und nun sagt ja das Verfassungsgericht, ich habe es eingangs erwähnt, dass die Rundfunkfinanzierung nicht marktwirtschaftlich sein soll. Also es soll der Rundfunk nicht unmittelbar abhängig sein von der Quote, von der Reaktion des Kunden, wenn man so will, sondern er soll in seiner Grundversorgung, aber auch in seinem Kulturauftrag eine Finanzierung haben, die auch mal ein Programm gegen die Mehrheit, gegen die Tageserwartungen der Zuschauer und Zuhörer erlaubt. Also scheidet die Gebühr aus. Es bleibt nur übrig, und das ist genau das Richtige, was wir suchen, der Beitrag. Der Beitrag finanziert nicht die staatliche Leistung, sondern das staatliche Leistungsangebot. Es bezahlt jemand, weil er eine Leistung entgegennehmen darf. Nicht, weil er sie entgegengenommen hat, sondern weil er sie tatsächlich entgegennehmen kann und weil er durch die Gebührenzahlung berechtigt entgegennehmen darf. Der Beitrag ist ein Beitrag für, da trägt der Schuldner bei zur Finanzierung einer Einrichtung, die für ihn besonders wichtig ist. Und da wir heute in einer Informationsgesellschaft leben, prinzipiell jeder Inländer an diesen Informationen teilhat, heute gibt es kaum Menschen in Deutschland, die nicht irgendwie Radio hören oder Fernsehen, haben wir hier einen sehr breit gefächerten Tatbestand, der fast alle Inländer erreicht. Ich könnte mir im Moment, selbst bei der Umsatzsteuer, da sind manche an diesem Geschäftsverkehr nicht beteiligt, ich könnte mir eigentlich keinen mehr in die Breite wirkenden Tatbestand vorstellen, wie diesen eines Beitrags, mit dem wir diese allgemein zugängliche Informationsquelle öffentlich-rechtlicher Rundfunk finanzieren. Das ist sehr wichtig für die Konzeption dieser Abgabe. Sie muss nämlich tauglich sein im Massengeschäft. Das heißt, sie muss so gestaltet sein, dass sie dem Bürger einleuchtet. Sie muss leicht vollziehbar sein. Sie muss drittens jeden belasten, der den Belastungstatbestand erfüllt. Also sie muss unausweichlich sein. Und viertens, sehr wichtig, sie muss die Grundrechte, insbesondere die Privatsphäre des Abgabenschuldners schonen. Also schön wäre es, wenn es gelänge, einen Abgabentatbestand zu definieren, bei dem derjenige, der die Abgabe erhebt, nicht in die Wohnung zu gehen braucht. Er muss vor der Wohnungstür verharren. Das wäre ein großer Freiheitsgewinn. Er muss nicht nach den familiären Situationen fragen. Wer bezahlt? Der Vater, die Mutter, der Sohn, die Tochter? wer ist Sozialhilfeempfänger, wer ist reich. Also er sollte möglichst diese ganzen Dinge der Privatsphäre schonen, sich dort nicht aufdrängen und dort nicht hineingehen. Wenn wir vor diesem Hintergrund fragen, wer bietet sich an als Schuldner eines solchen Beitrags, dann würden wir zunächst einmal sagen, jeder Mensch in Deutschland. Oder jeder Mensch über 18 in Deutschland, könnte man auch sagen. Weil ja, das ist ja eine Sache für die Menschen und jeder beansprucht grundsätzlich dieses Leistungsangebot. Das wäre aber, was die Nachfrageintensität angeht, doch wohl auch bei dem Bedürfnis dieser relativ vergröbernden, verallgemeinernden Typisierung ein zu grober Klotz. Denn es gibt Rundfunk- und Fernsehanstalten, Verhalten, der eine hört vielleicht morgens im Autoradio die Nachrichten und sonst ist er beruflich oder sportlich oder so engagiert und nimmt den Rundfunk gleich zur Kenntnis. Und der andere, vielleicht ein älter gewordener Mensch, der diese Anregungen, Inspirationen von Rundfunk und Fernsehen braucht, der schaltet morgens um 10 den Fernseher ein und abends um 10 wieder ab. Es gibt extrem verschiedene, intensive Arten, das Angebot zu nutzen. Und ich meine, auch bei einem verallgemeinernden Tatbestand eines Beitrags müssen wir diese unterschiedliche Nutzungsintensität in einem Typus des Abgabenschuldners aufnehmen. Und da knüpfen wir an. Es geht darum, eine behutsame, eine vorsichtige Lösung zu finden. Gerade im Abgabenrecht geht es meistens darum, möglichst Stetigkeit, Kontinuität zu wahren, die Gepflogenheiten, die Erwartungen der Menschen nicht zu verändern. Und deswegen machen wir uns an der Stelle bewusst, dass unsere alte Rundfunkgebühr in Wirklichkeit schon längst ein Rundfunkbeitrag ist. Denn wir bezahlen ja auch bei der gerätebezogenen Abgabe nicht das, die Tatsache, dass wir empfangen haben, sondern wir bezahlen die Tatsache, dass wir empfangen können. Schuldner ist, wer ein Gerät hat. Nicht, wer das Gerät eingesetzt hat. Wir prüfen nicht, ob jemand aufs Knöpfchen gedrückt hat, um Fernsehen zu sehen, sondern wir prüfen, hast du einen Fernsehgerät? Und deswegen sagt auch die Rechtsprechung meistens Verfassungsgericht, Bundesverwaltungsgericht, Gebühr in Anführungszeichen. Oder man sagt Gebühr mit Beitragselementen. Naja, also man weiß ganz genau, in der Wirklichkeit ist es ein Beitrag. Weil das Leistungsangebot entgolten wird und nicht die empfangene Leistung. Außerdem hat sich das geltende Recht schon von dem Gerätebezug gelöst. Wenn eine Wohnung 3 Fernseher hat und 2 Radios, entsteht dennoch die Gebühr nur einmal. Wenn der Wohnungsinhaber noch ein Radio hat in seinem Auto, entsteht die Gebühr nur einmal. Also wenn wir gerätebezogen argumentieren würden, müsste man ja bei 3 Geräten 3 Gebühren zahlen und fürs Auto die 4. Das ist aber gar nicht beabsichtigt. Das heißt, man hat sich in der Klugheit der praktischen Weiterentwicklung dieses alten Rundfunkbeitrags längst vom Gerät gelöst und der Haushaltung zugewendet. Und deswegen ist es jetzt, nachdem das Problem mit der technischen Vielfalt der neuen Geräte etwas dramatischer geworden ist, ein folgerichtiger Schritt, und das wäre ein Kernpunkt, auch der Empfehlung dieses Gutachtens. Nun nennen wir das Kind beim Namen, definieren wir den Weg, den wir in der Mittellinie des Flusses fahren wollen und sagen, wir erheben einen Beitrag bezogen auf die Haushaltung. Und dahinter steckt auch ein rechtfertigender Gedanke für die Intensität der Nutzung. Denn in der Haushaltung haben wir die größte Chance, die unterschiedlichen Nutzungsarten in der Typisierung einer sozialen Gruppe zu erfassen. Im Haushalt, da ist die Großmutter, der Großvater, die schauen morgens und abends. Da ist der erwerbstätige Vater oder Mutter, die gehen morgens aus dem Haus und kommen abends wieder, die schauen nur ganz wenig. Da ist der erziehende Elternteil, der schaut vielleicht, wenn die Kinder weg sind, morgens oder hört Rundfunk von 9 bis 12, dann kommen die Kinder, dann kann er nicht mehr, abends auch nicht. Also sind ganz unterschiedlich, da ist der junge Mensch, der will Sport erleben und nach draußen gehen, den interessiert das Rundfunkangebot fast nicht. Und alle diese unterschiedlichen Nutzungsarten erfassen wir, wohlgemerkt typisierend im Millionengeschäft, in dem Tatbestand des Haushaltes sachgerecht. Und dann stellt sich zweitens die Frage, müssen wir neben diesem Empfangsort Haushalt auch den Empfangsort Gewerbebetrieb zusätzlich erfassen? Oder ist der Empfang eigentlich schon abgegolten mit der Haushaltsgebühr? Und da, meine ich, müssen wir sagen, der Gewerbebetrieb ist eine eigenständige Einrichtung, wo man Rundfunk, Fernsehen empfangen kann, auch empfangen soll. Das ist wiederum bei den Gewerbebetrieben höchst unterschiedlich. Bei manchen ist es während der Berufstätigkeit verboten und nur in der Pause erlaubt. Bei anderen, die haben Massenproduktion am Fließband, da läuft das Radio ständig, so ein bisschen zur Unterhaltung und Anregung der Arbeitnehmer. Bei den Dritten wird Rundfunk und Fernsehen vor allem im Computer genutzt, zur geschäftlichen Information oder auch zur Werbung. Auch hier haben wir einen klaren Belastungsgrund, ein spezieller Empfangsort, der es rechtfertigt, den Gewerbebetrieb heranzuziehen zu diesem Rundfunkbeitrag, aber mit einem Differenzierungsauftrag. Während es beim Haushalt nahe liegt, ein Differenzierungsverbot, jeder Haushalt ist in der Typisierung gleich. Klappt nicht?
Sturm.
Könnt ihr mich hören?
Ja, ja.
Es macht keinen Sinn, dass ich hier
Wort überlege
und Sie hören das nicht. Geht in Ordnung?
Jetzt ist da.
Jetzt ist da? Okay.
Jetzt ist wieder da.
Ja. Also, beim Haushalt brauchen wir grundsätzlich nicht zu differenzieren, sondern wir nehmen den Typus des Massengeschehens. Jeder lebt in irgendeinem Haushalt, das gilt auch für einen Single. Der lädt mal Menschen ein, dann gucken sie zusammen Fußball, dann gucken sie zusammen einen Film. Es kann auch mal sein, dass der am Abend intensiver schaut, weil er allein ist und keinen anderen Gesprächspartner hat. Es kann auch sein, dass er ein Single ist, der einen Lebenspartner hat, der nicht angemeldet. All das interessiert nicht. Wir wollen nicht in die Privatheitssphäre eindringen. Wir nehmen den Tatbestand Haushalt und damit hat der Rundfunk seinen Gebührentatbestand hinreichend genommen. Beim Gewerbebetrieb müssen wir differenzieren. Also wir können nicht sagen, wenn einer, wir müssen differenzieren, vielleicht nach der Zahl der Arbeitnehmer, vielleicht nach der Zahl der Autos. Wenn der 100 Handwerker mit 100 PKWs beschäftigt auf den Baustellen oder der Versicherungsunternehmer 500 Versicherungsagenten, die dann mit ihren Autos fahren, oder der Autovermieter vermietet 1000 Autos, dann ist das nicht jedes Auto ein Gebührentatbestand, sondern gibt es natürlich einen beachtlichen Mengenrabatt. Oder das Hotel, das 200 Zimmer hat, sozusagen Ersatzwohnung, dann ist das nicht 200 mal eine Gebühr, sondern vielleicht 2 oder 3 oder 10. Da besteht von Verfassungswegen ein Differenzierungsauftrag. Wir müssen uns bewusst machen, den Bedarf des Menschen nicht mehr nach dem Warenkorb berechnen, das war früher so. Da wurde alles, in was man braucht, Essen und Kleidung und Telefon und Rundfunkgerät, in einen geistigen Warenkorb eingebracht und hat man den zusammengezählt, dann wusste man, wie viel der Mensch braucht. Und da war die Streitfrage, genügt ein Standhandy, genügt ein Standtelefon oder brauchen wir ein Handy? Genügt Schwarz-Weiß-Fernseher oder muss es ein Farbfernseher sein nach heutigem Verständnis? Das brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt die statistische Methode. Man fragt in der Statistik einfach nur, was hat der bedürftige Mensch am Markt üblicherweise eingesetzt, um die Waren zu kaufen, die er braucht. Und bei diesem statistischen Erhebung des Marktüblichen war ja bisher die Rundfunkgebühr befreit. Also müssen wir, wenn wir jetzt auf ein neues System übergehen, in diesem Statistikmodell die Rundfunkgebühr separat finanzieren. Also das heißt, der Sozialhilfeempfänger muss bezogen auf den Haushalt, das heißt nicht anknüpfend an die Grundzuwendung, sondern an das Wohngeld finanziert den Haushalt, rund 18 Euro mehr bekommen. Das hat praktische Konsequenzen, da ist der Bund mit betroffen, da sind die Gemeinden mit betroffen, das wird man alles gut bedenken, das ist im Gutachten dargestellt, aber man sollte hier einmal die soziale Fairness akribisch erfüllen. Andererseits gerade die Menschen, die mit Bürokratie und Erklärungspflichten nicht so vertraut sind, die sehr darunter leiden, wenn ein Kontrolleur in ihre Wohnung käme, eine einfache Lösung finden, die all das erübrigt. Und die einfache Lösung besteht darin, dass man das Wohngeld für die Bedürftigen um diesen Rundfunkbeitrag erhöht und diesen an der Quelle, also bei denen, die das Wohngeld bezahlen, abführt. Quellen ab, so wie bei der Lohnsteuer, wie bei der Kapitalertragssteuer und so, wir haben da ja viele Beispiele. Und dann wäre sozusagen der Bedürftige von vornherein außen vor, er hat alles getan, was notwendig ist, und wir hätten nicht mehr das Problem, dass wir bei dem Haushalt fragen müssen, ist das nun ein sozial bedürftiger Haushalt oder ist das ein Haushalt, der selber bezahlen kann. Da sind die Eltern, sagen wir mal, die sind arbeitslos, bekommen Sozialhilfe, aber Sohn und Tochter verdienen schon ganz gut und leben in der gleichen Wohnung. Dann haben wir Zuordnungsprobleme, dann haben wir Definitionsprobleme. Wenn wir einfach der Entscheidung der Sozialhilfe folgen, habt ihr Wohngeld gezahlt? Wenn ja, plus 18 Euro, Quellenabzug, ist dieses Problem sauber und ohne Bedrängnis für die Menschen, die da betroffen sind, gelöst. Dann müssen wir ein zweites bedenken. Es könnte in einer Rechtsordnung, die sehr von der Betroffenheit des einzelnen Menschen her denkt, also die individualisierend denkt, Grundrechte, Situationen geben, wo die Vermutung, du kannst Rundfunk empfangen, du kannst nutzen, ergo musst du bezahlen, nicht zutrifft. Also es gibt ganz gelegentlich, die Fälle werden sehr selten sein, irgendwo in den Alpen ein Schatten, wo man nicht empfangen kann. Das müssen wir vielleicht nicht vertiefen, das ist nicht ein bewegender Tatbestand, aber es könnte sein, dass jemand sagt, ich bin mit meiner Familie ein Jahr in den USA, aus beruflichen Gründen oder was immer. Und das weist er nach, er hat weiter seinen Wohnsitz, ist weiter gemeldet in seiner Heimatort, er hat auch die Wohnung nicht weiter anderen überlassen, dass er dann geltend macht, ich kann in diesem Fall ein Jahr, dann kommt es nicht auf einen Monat an, aber ein Jahr ist vielleicht schon für die Gebührenzahlung erheblich. Ich kann ein Jahr lang tatsächlich den Rundfunk nicht empfangen, weil ich nicht in Europa bin. Das wäre ein Tatbestand, wo man möglicherweise ihm die Gebühr, der Beitrag erlassen muss. Deswegen braucht dieses typisierende Gesetz einen individualisierenden Ausnahmevorbehalt, der aber wohl praktisch kaum bedeutsam sein wird. Insgesamt zeichnet sich so eine Lösung ab, die man, glaube ich, den Menschen plausibel machen kann. Sie geht im Grunde den Weg, der schon unauffällig beschritten ist, ganz bewusst, definiert es, klärt es. Sie entspricht dem Rundfunkauftrag. Distanz zum Markt, könnte bei diesem Auftrag erwägen, rechtspolitisch erwägen, ob man einen ganz großen Schritt nach vorne tut und sagt, wir finanzieren den Rundfunk nur aus dem Rundfunkbeitrag, Verzicht auf Werbung, Verzicht auf Sponsoring, jedenfalls bei den Eigenproduktionen, bei den eingekauften wird man wohl nicht ganz verzichten können. Es wäre eine große Lösung und hier ist eine einmalige Chance, über diese Lösung ernstlich nachzudenken. Es wäre dann nur die ausgleichende Gerechtigkeit, nicht mehr die Tauschgerechtigkeit im ganzen Finanzierungssystem des Rundfunks. Aber insgesamt bleibt man nach dem Prinzip der Vorsicht in dem, was geläufig ist, das herkömmlich ist. Man geht nur einen Schritt, einen wichtigen Schritt allerdings weiter von den Geräten zur Haushaltung. Das ist auch europarechtlich wichtig, da haben wir das Beihilfenproblem. Aber das Beihilfenproblem fragt nicht nach dem Aufkommen und nach der Belastung des Bürgers, sondern nach der wettbewerbsverzerrenden Wirkung. Vergleich Privatrundfunk, und öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Wenn wir dort ganz im alten Gleis bleiben, und in dieser Relation verschiebt sich ja überhaupt nichts, insbesondere nicht, wenn ganz deutlich gemacht wird, dies ist ein Klarstellungsanliegen, ein Vereinfachungsanliegen, erlauben Sie mir das große Wort, ein Gerechtigkeitsanliegen. Es ist nicht ein verkapptes Beitragserhöhungsanliegen. Das ist überhaupt nicht beabsichtigt. Und deswegen tut sich da europarechtlich nichts. Und deswegen meine ich, wir werden auch mit dem Europarecht keine Probleme haben. Wenn es jetzt gelingt, das liegt natürlich letztlich in der Verantwortung der Landesparlamente selbstverständlich, hier doch einen beachtlichen, einen wohlbedachten und behutsamen, aber beachtlichen Schritt zu tun, dann wäre, glaube ich, für die nächste Zukunft wesentlich Rechtsfrieden geschaffen, Rechtsgleichheit garantiert, einfache Vollzugbarkeit, Vollziehbarkeit gesichert und die Privatsphäre der Menschen, Wohnung und Familie, im Tatbestand des Rundfunkbeitrags evident geschont. Und für dieses Projekt lohnt es sich, sich anzustrengen. Schönen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Kirchhoff, für die ausführliche Begründung. Da waren sehr viele interessante Aspekte drin. Herr Dr. Eicher, ich glaube, dass auch die Auftraggeber noch nicht bis ins letzte Detail alles sich haben anschauen können, da es ja auch erst am späten Freitagabend fertig geworden ist. Wie fällt denn die erste Begutachtung aus?
Ja, also ich will 3 kurze Anmerkungen machen, weil ich auch sehe, dass es Sie jetzt drängt, den Gutachter selbst zu fragen. Das ist ja auch der Sinn von heute. Ich will noch was dazu sagen, weil wir immer wieder gefragt worden sind, wieso ist eigentlich Auftraggeber des Gutachtens ARD und ZDF? Wenn Sie das Gutachten lesen, dann werden Sie merken, es hat überhaupt keine Rolle gespielt, wer der Auftraggeber war. Ich glaube nicht nur, sondern ich bin mir sicher, dass wenn die Länder dieses Gutachten in Auftrag gegeben hätten, dieses Gutachten kein Jota anders ausgefallen wäre, kein Komma anders gesetzt worden wäre. Ich will das nochmal klarstellen, weil diese Frage immer wieder aufgetaucht ist. Herr Professor Kirchhoff ist einfach jemand, der da an der Stelle seine eigene Meinung hat. Deswegen hat das keine Rolle gespielt. Ein zweiter Punkt, ganz kurz. Die Rolle der Rundfunkanstalten in diesem Reformprozess. Wir werden ja immer wieder auf eine für mich teilweise verwunderliche Weise für diese Rahmenbedingungen mitverantwortlich gemacht. Also wenn es um die PC-Gebührenprozesse geht, wo ich weiß, wovon ich spreche, dann verliert dort immer die GEZ mit einer Riesenschlappe, der SWR unterliegt granatenmäßig. Dabei vollziehen wir ein Gesetz und eigentlich sind nicht wir die Verlierer, sondern wir wenden ein Gesetz an und die Gerichte sagen gerade in den PC-Gebührenprozessen halt mal so und mal so. Ist aber etwas merkwürdig, dass wir immer verantwortlich gemacht werden dafür. Ist vielleicht dann doch nicht so erstaunlich, denn Herr Professor Kirchhoff, mir ist jetzt so ad hoc keine Abgabe geläufig in einer solchen Größenordnung, die sozusagen spezifisch für einen Abgabengläubiger ist. Und dann ist natürlich auch klar, dass der dann damit verhaftet wird. Aber deshalb fühlen wir uns auch in gewisser Weise verantwortlich. Deshalb haben wir in diesem Prozess auch konstruktiv mitgewirkt. Deswegen haben wir auch im September vergangenen Jahres dieses Gutachten in Auftrag gegeben. Ich will aber klar sagen, dass es eine Grenze für uns gibt, die ebenso klar ist. Dieses Gutachten, und das ist ein wichtiger Unterschied, dieses Gutachten hat jetzt sozusagen die Grundidee nochmal präsentiert und verfassungsrechtlich und europarechtlich überprüft. Was dieses Gutachten noch nicht macht, ist sozusagen diese Grundidee in jeder ihrer Verästelungen auszugestalten. Und das ist mit Verlaub auch eine hochpolitische Frage, denn da sind Fragestellungen betroffen wie Befreiungstatbestände, werden die eher zurückgenommen, eher ausgeweitet, eher ein ganz neues Modell, so wie es Herr Professor Kirchhoff jetzt alternativ auch mal vorgestellt hat. Da sind Fragestellungen drin, wie geht man mit Zweit- und Ferienwohnungen um und. Das ist eine Vielzahl von Fragen, gerade auch diese Differenzierung, die Herr Professor Kirchhoff angesprochen hat, im nicht privaten Bereich, also im Klartext, Staffelregelungen, wie sehen die ganz konkret aus? Das ist alles Aufgabe des Gesetzgebers. Und da werden wir, wenn wir in dem ganz normalen Verfahren um Stellungnahme gebeten werden, uns auch beteiligen. Aber hier ist sozusagen die Grenzlinie. Wir fühlen uns verantwortlich mit für die Grundidee. Bei der Ausgestaltung ist der Gesetzgeber dann gefragt. Dritter Punkt, und dann bin ich auch schon am Ende. Der Status quo ist für mich, und ich kann jetzt hier nur für mich sprechen, ich kann nicht für die ARD sprechen. Sie wissen, die ARD ist eine Arbeitsgemeinschaft von 9 unabhängigen Landesrundfunkanstalten. Ich würde mich nie wagen, für alle diese Landesrundfunkanstalten zu sprechen. Aber für mich jetzt mal ist der Status quo keine wirkliche, echte Rückfallposition. Dass man sagen könnte, naja, also wir haben jetzt dann das doch nochmal alles überprüft und das ist ja doch im einen oder anderen Fall schwierig. Dann ist ja immer die Frage, kann man nicht dann doch alles so lassen, wie es ist? Dazu will ich Ihnen noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, die Historie. Bis 1999 etwa war die Rundfunkgebühr die stand sozusagen als ein fester Baustein. Dann kam sozusagen die technische Entwicklung mit dem Internet und 1999 hat der Gesetzgeber dann in dem Staatsvertrag ein Moratorium eingefügt und hat dann sozusagen damals Geräte ausgenommen aus dem Gebührentatbestand und hat gesagt, wenn du Rundfunk empfängst über Geräte, die ausschließlich über den Weg Internet empfangen, dann musst du keine Rundfunkgebühr zahlen. Das hat gehalten bis zum Jahr 2007. Da hat man dann gesagt, das können wir nicht mehr machen, einen bestimmten kompletten Geräte, also verschiedene Geräte da rauszunehmen. Wer will denn noch definieren, was ist ein Gerät, das ausschließlich über Internet empfängt, und hat dann diese Regelung abgelöst das Moratorium abgelöst durch die dann eingezogene Unterscheidung zwischen herkömmlichen und neuartigen Geräten. Damals war dem Gesetzgeber, wenn man da in die Gesetzesbegründung guckt, schon klar, dass auch das eigentlich nur eine Zwischenlösung sein kann. Und das erklärt sich von sich heraus. Denn wer bitteschön möchte heute noch sagen, was herkömmlich und was neuartig ist in einer technischen Entwicklung, die geradezu jeden Tag einen umwirft. Deswegen hat man dann 2007 diese Zwischenlösung eingefügt. Und wir stehen jetzt sozusagen im zeitlichen Ablauf im Jahr 2013. Und da fragt es sich eben, kann diese Zwischenlösung weiter Bestand haben? Und ich meine, nein. Ich will Ihnen kurz noch zwei Gründe nennen. 2013 wird die von den Rundfunkanstalten ja getroffene Auslegung bei den neuartigen Geräten nicht mehr halten können, dass man sagt, für neuartige Geräte ist nur die Grundgebühr zu zahlen. Die Begründung damals war ja, man kann über Internet vernünftig, das war das Jahr 2005, eigentlich nur Hörfunkprogramme empfangen. Deshalb ist es auch okay, man verlangt für die neuartigen Geräte nur die Grundgebühr. Auch darüber ist mittlerweile die technische Entwicklung hinweggegangen. Es ist überhaupt kein Problem mehr heute, Fernsehprogramme über das Internet zu empfangen, Stichwort Satu und andere. Und deswegen hält dieser Kompromiss noch bis zum Jahr 2013, das ist auch eine klare Absprache mit der KEF. Wenn Sie in den letzten KEF-Bericht gucken, dann finden Sie dort, dass die KEF sagt, okay, bis 2013 ist das so noch. Ab 2013 wird man das mit dieser Begründung nicht mehr halten können. Und die Unterscheidung in neuartig und herkömmlich ist einfach auch nicht mehr zu kontrollieren. Das war und ist ein wichtiger Bestandteil des Gutachtens von Herrn Professor Kirchhoff. Ein System, das sozusagen nicht mehr zu vollziehen ist, das nicht mehr zu kontrollieren ist, das ist ein problematisches System. Und wenn man dann sozusagen die Frage stellen muss, das immer, machen Sie doch mal bitte Ihre Tasche auf, ich möchte gerne mal sehen, was Sie da für Geräte haben und was die können und ob die Rundfunk über UMTS empfangen oder über UKW, daran merkt man, das ist ein System, das einfach nicht mehr hält. Deswegen bin ich persönlich der Meinung, dass es jetzt sozusagen zwei große Gründe gibt, einen Reformschritt zu machen. Der eine Grund ist die technische Konvergenz. Und der andere Grund, das ist auch von Herrn Professor Kirchhoff angesprochen worden, ist schlicht und einfach, das Ding zu vereinfachen, weil es der Bürger auch an x Stellen nicht mehr versteht. Zum Schluss, wir sind froh, dass wir dieses Gutachten jetzt haben. Es war immer die Frage, geht das überhaupt finanzverfassungsrechtlich und europarechtlich? Und ich glaube, dass wir jetzt eine Basis haben, wo wir diese Frage mit einem Ja beantworten können, wobei ich immer noch den Vorbehalt machen muss, dieses Ja bezieht sich auf die Grundidee. Dieses Ja bezieht sich noch nicht auf die konkrete Ausgestaltung, die wir auch noch nicht kennen. Da muss der Gesetzgeber jetzt sagen, wie er das alles haben muss. Und am Ende ist natürlich die Riesenfrage, wie rechnet sich das alles. Aber nochmal, diese beiden Punkte halten unserer Ansicht. Ich will Sie noch auf einen Punkt aufmerksam machen, der uns Juristen selbst jetzt erst vor wenigen Wochen bekannt geworden ist. Es gibt eine neue Entscheidung der Kommission, die sich befasst mit der Frage der Alt- und Neubeihilfe in Rundfunk, und zwar bezieht sie sich auf die Niederlande. Dort hat man ja das System umgestellt von einer Gebühr in eine Steuer. Die Niederlande ist da verfassungsrechtlich etwas anders gestrickt als die Bundesrepublik. Und selbst beim Umstieg von einer Gebühr auf eine Steuer hat die Kommission gesagt, keine Neubeihilfe. Deswegen fällt es uns leichter, bei der Kommission, sage ich mal, muss man immer vorsichtig sein, aber fällt es uns leichter zu sagen, wenn wir noch nicht mal die Abgabenart verlassen. Herr Professor Kirchhoff hat ja Ihnen vorgestellt, dass eigentlich wir im gleichen Tatbestand bleiben. In Wahrheit war auch die vergangene Rundfunkgebühr schon ein Beitrag. Und wir bleiben beim Beitrag. Dann spricht aus unserer Sicht einiges dafür, dass die Kommission auch in diesem Fall, wenn sie schon den Fall der Veränderung hin zu einer Steuer nicht als Neubeihilfe ansieht, auch in diesem Falle dabei bliebe, dass es sich um eine Altbeihilfe handelt, sodass wir der Meinung sind, finanzverfassungsrechtlich und europarechtlich lässt sich diese Fortentwicklung machen. Und jetzt kommt es darauf an, wie das ganz konkret ausgestaltet ist. Soweit von mir dazu. Vielen Dank.
Ich glaube, es ist ja schon klar geworden, dass jede weitere Ausgestaltung jetzt natürlich als Primat bei den Ländern liegt. Manchmal beneiden wir ja die Freunde vom zweitbesten deutschen Fernsehen. Herr Eberle, bei Ihnen ist es sicherlich ein bisschen einfacher gewesen mit der ersten Betrachtung. Wie fällt die aus?
Ich will das ganz kurz machen aus der Sicht des Justiziars, des ZDF. Das Gutachten verfolgt einen dogmatischen, stringenten, klaren Ansatz und ist aus meiner Sicht sehr überzeugend. Die verfassungsrechtlichen und die europarechtlichen Fragen sind gelöst. Was mich besonders überzeugt, ist die behutsame Fortentwicklung des bestehenden Systems. Man abstrahiert einfach vom Gerät, weil das Gerät nicht mehr geeignet ist, und geht auf eine mittlere Abstraktionsebene und sagt, es geht jetzt nur noch um die Empfangsmöglichkeit. Und das ist ein überzeugender Ansatz. Die Vorteile bestehen vor allem im Vollzug bei der Beitragserhebung. Erhebliche Vereinfachung: der Rundfunkgebührenbeauftragte muss lang nicht mehr in dem Maße tätig werden, wie er das bisher tun musste. Man hört vor der Wohnungstür auf, muss nicht dahinter schauen. Insgesamt bin ich der Ansicht, es handelt sich um ein zukunftssicheres, zukunftsfähiges, rechtsklares Modell. Und es wird jetzt darauf ankommen, welche Schlüsse die Länder daraus ziehen.
So, vielen Dank. Ich denke, jetzt sind ein paar Fragen.
Ja, nun ist es ja sicherlich schön, wenn das Gebührenmodell vereinfacht wird. Für die Rundfunkanstalten ist wahrscheinlich auch wichtig, was hinten rauskommt. Gibt es denn Schätzungen, Berechnungen, wie hoch das Aufkommen nach diesem Modell sein wird, das Gebührenaufkommen?
Also es gibt Berechnungen im Hintergrund, aber die hängen extrem von der Ausgestaltung ab. Deswegen sind wir überhaupt nicht in der Lage, Ihnen jetzt sozusagen die Grundidee von Herrn Professor Kirchhoff vorzutragen. Es gibt, wenn wir nennen das Mehrfachgebührenpflichten, es werden Mehrfachgebührenpflichten schlicht entfallen. Ist ja ganz klar. Wenn ich an der Wohnungstür Schluss mache, wo ich früher gefragt habe, ist da noch der Lehrling und muss der noch bezahlen und so weiter, dann werden dort Mehrfachgebührenpflichten entfallen. Und das System ist ja auch so ausgestaltet, dass es im nicht privaten Bereich im Prinzip, sage ich mal, zunächst mal eine Zweitgerätefreiheit einführt, dann gestaffelt, möglicherweise nach Mitarbeiterzahlen. Und da sehen Sie selbst, da kommt es jetzt tatsächlich darauf an, welche Staffel habe ich, wer wird mit welchem Betrag dann herangezogen. Es ist natürlich sozusagen das Ansinnen, dass im Prinzip, das war immer eine Vorgabe, das im Prinzip einigermaßen im Gleichgewicht zu halten. Aber tendenziell, sage ich mal, ist es natürlich eher eine Grundidee, die zunächst mal dazu führen wird, dass an bestimmten Stellen Gebührenerträge wegfallen. Genau wird man das aber erst sagen können, wenn sozusagen dann konkret auf dem Tisch liegt, wie ist es. Ich will Ihnen noch zwei Beispiele nennen. Gut, lassen wir es mal dabei.
Vielleicht nur ein Satz zur Ergänzung. Ja, nach der Konzeption des Rechts und des Gutachtens: aufkommensneutral, kein Euro mehr, kein Euro weniger. Man hat ja verschiedene Stellschrauben der Differenzierung, die man das leisten könnte, auch wenn man politisch anstrebt, dass die Haushaltungen den identischen Betrag zahlen, 1798. Dann ist es im Gesamtergebnis möglich, dass es aufkommensneutral ist. Also mir ist sehr daran gelegen, ganz deutlich zu machen, es ist nicht ein Erhöhungsprogramm unter dem verkappenden Deckmantel der Gleichheit und Gerechtigkeit. Aufkommensneutral.
Herr Mayer, dann. Ja, ich habe nur eine Frage zu diesen Befreiungstatbeständen, die Sie erwähnt haben. Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann würde das ja so sein, dass in dem Fall ja schon was dazukommt, weil das dann ja die Länder oder wer auch immer dann zahlen müsste, also die Hartz-IV-Empfänger, also das wäre ja dann irgendwie schon eine Erhöhung in dem Fall. Also zwei Fragen dazu. Ich meine, ist das denn überhaupt realistisch, wenn man sich die Kassenlage ansieht? Erstens und zweitens, ist das nicht auch verfassungsrechtlich dann bedenklich, weil das wäre ja in dem Fall ja so eine Art Staatsfinanzierung, sage ich jetzt mal. Also
die erste Frage, es macht keinen Unterschied, ob ich jemanden von Abgaben verschone. Also er muss die Abgaben nicht zahlen, dann fehlt eben dem Staat der Betrag von 18 Euro pro Abgabenpflichtiger. Oder ob ich sage, er muss die Abgaben bezahlen, aber der Staat muss sie aus dem Sozialhaushalt bezahlen. Das bleibt sich insgesamt gleich. Es kann Unterschiede geben in der Untergliederung Bund, Länder, Gemeinden natürlich nicht. Aber in der Gesamtsumme bleibt sich das gleich. Ich meine, es ist keine Staatsfinanzierung, weil die Zuwendung von Sozialhilfe in allen Varianten ist die Befähigung des armen Menschen zur Freiheit. Geld ist ein Passepartout, Sie können mit allem, damit alles kaufen. Es kommt zwar aus der staatlichen Quelle, aber wenn es dem Berechtigten zugewiesen wird, hat der Staat von vornherein keinen Einfluss mehr darauf. Bei uns ist natürlich klar, er schuldet von Gesetzes wegen diesen Rundfunkbeitrag. Und wenn wir den dann bei der Quelle abziehen, ist das ja im Grunde nur eine Verfahrensvereinfachung, nicht aber eine inhaltliche Vorgabe, denn die inhaltliche Vorgabe ergibt sich aus dem Beitragstatbestand. Nicht? Also ich finde es eine große Errungenschaft, dass der heutige Sozialstaat dem Bedürftigen nicht mehr Sachleistungen gibt, also Schuhe und Kleidung und die Brille, die er braucht, sondern ihm sagt, du kriegst den Betrag 100 und kauf in der Eigenentscheidung dir dafür das, was du willst. Und deswegen legen wir so großen Wert darauf, dass die Zuwendung von Geld durch den Sozialstaat nicht staatliche Geldherrschaft ist, sondern Befähigung des einzelnen bedürftigen Menschen zur Freiheit.
Wenn ich da anknüpfen darf, aber es ist doch eine direkte staatliche Zuwendung, die dann geleistet wird. Das Sozialamt bezahlt für Hartz-IV-Empfänger, für Sozialhilfeempfänger sozusagen die Rundfunkgebühr.
Ja, natürlich. Es ist eine Zuwendung an den Menschen, aber nicht an den Rundfunk. Nicht? Es ist eine Zuwendung an den Menschen, damit der sozial bedürftige Mensch finanziell ähnlich steht wie derjenige, der selber erwerben kann. Das ist die Errungenschaft des Sozialstaates. Und jetzt legen wir allen Menschen, diejenigen, die eigenes Geld verdient haben und diejenigen, die vom Staat Sozialhilfe verdient haben, einen Beitragslast auf. Oder er muss auch in der Straßenbahn einen Beitrag zahlen. 2 Euro, damit er fahren darf. Das ist ganz normal. Und diesen muss er aus seinem Geld bezahlen. Also das ist keine Zuwendung des Staates an den Rundfunk, sondern das ist eine Zuwendung des Staates in die Freiheitssphäre des Bürgers. Und dort ist jeder betroffen durch eine Beitragsschuld.
Eine Frage dazu. Aber das würde ja bedeuten, dass Gelder, die den Anstalten ja heute nicht zustehen, ja auf diesem Umweg dann den Anstalten zugutekommen. Weil die Gelder, die jetzt die Anstalten über die Ausnahmetatbestände nicht bekommen, diese Gelder gehen den Anstalten verloren.
Nein, das ist ja, dieser Bedarf ist ja definiert, in 3-stufigen Verfahren, nicht? Wenn jetzt bisher die Befreiungstatbestände da waren, muss ja der befreiende Gesetzgeber in der Gesamtausstattung der Rundfunkanstalten, sagen wir mal, den Bedarf von 100 decken. Der ist vorgegeben. Und wenn jetzt unmittelbar die Zuwendungen bekommen, dann muss er eben entsprechend andere Belastungstatbestände zulasten der Bürger mindern. Das Thema ist Aufkommensneutralität. Das Gesamtaufkommen muss von allen erbracht werden und die werden gerechter auf alle Schultern verteilt. Das ist der Grundgedanke, nicht? Aber nochmals, es ist nicht möglich, auch nach dem geltenden Verfassungsrecht her schon nicht möglich, in diesen Tatbeständen eine Beitragserhöhung zu definieren, es sei denn, man könnte sagen, die Rundfunkanstalten hätten einen höheren Programmbedarf, nicht? Aber es ist kein Thema des Abgabenrechts.
Ich glaube, man muss noch mal daran erinnern, der Bedarf wird ja von der KEF ermittelt und anhand des Bedarfs wird dann auch die Rundfunkgebühr oder künftig möglicherweise der Rundfunkbeitrag festgesetzt. Und bei der Bedarfsermittlung wird natürlich dann auch zu berücksichtigen sein, wenn dieser Betrag in noch einer ungewissen Höhe nicht mehr von den beitragspflichtigen Rundfunk, bisherigen Rundfunkteilnehmern aufzubringen ist. Denn bislang war es ja so, dass die Rundfunkteilnehmer die Befreiungen mit übernehmen mussten, sondern dann wird das einfach berücksichtigt in der Gesamtrechnung als Einkünfte, als ein Aufkommen und mindert letztlich die Gebührenlast bei den oder die Beitragslast bei den übrigen Rundfunkteilnehmern. Wobei das alles zu berechnen ist. Das ist Aufgabe der KEF. Also mehr gibt's nicht.
Also darf ich vielleicht noch mal das Recht, das Gerechtigkeitsanliegen, was dahinter steht. Der Sozialbedürftige muss so gestellt werden, dass er seinen Rundfunkempfang finanzieren kann im Haushalt. Das ist oberstes Gebot. Und jetzt, wer ist verantwortlich, diesen zu finanzieren? Machen wir eine Umverteilungsorganisation unter den Rundfunkempfängern im Tatbestand Haushalt oder machen wir eine Umverteilungsorganisation unter der Gemeinschaft des gesamten Sozialstaates? Das ist die Frage, nicht? Und hier machen wir eine Umverteilung unter der Gemeinschaft des gesamten Sozialstaates, nicht? Ich meine, damit ist steuerfinanziert. Bitte? Damit ist es steuerfinanziert. Nein. Die Sozialhilfe ist steuerfinanziert. Dies ist nicht, also nein. Der Befreiungstatbestand wirkt ja genauso haushaltsmäßig. Nicht? Das muss sich ja ausgleichen. Nicht? Es ist nicht steuerfinanziert. Natürlich ist der Sozialstaat steuerfinanziert. Das ist ja ganz klar. Wie soll es anders? Hoffentlich. Wie soll es auch anders sein? Nicht Schulden. Ja, ist ja nun ein aktuelles Thema mit der Staatsverschuldung. Nicht? Also wir sagen mal idealtypisch, er ist steuerfinanziert. Das ist eine der primären Aufgaben des Sozialstaates, weil in diesem Sozialstaat kein freier Bürger auch nicht kulturell verhungert. Das ist die Prämisse. Dafür sind in erster Linie die Steuergelder da, nicht? Aber es ist nicht eine Steuerfinanzierung des Rundfunks, ich sage es nochmal, sondern es ist eine steuerfinanzierte Gleichstellung des Bedürftigen im kulturellen Existenzminimum, das wir uns heute 2010 leisten können. Das war 1949 anders. Jetzt können wir da auf dem hohen Niveau, nicht? Daran sollten wir auch nicht rühren. Das würde also wirklich ein Grundprinzip unseres Sozialstaates in Frage stellen. Also das wäre nun wegen eines Beitrags, also 18 Euro, der ist für den Einzelnen gewichtig, aber für das System ist er nicht gewichtig. Nicht? Und dafür dieses Sozialstaatsprinzip auch nur modifizieren zu wollen, das erschiene mir also schlechthin unvertretbar.
Ich will nur noch mal sagen, weil ich jetzt wittere, dass Sie da sozusagen irgendwo, da ist jetzt sozusagen der Hammer versteckt, mit Verlaub. Das ist ein Alternativvorschlag, der für uns jetzt als Rundfunkanstalten überhaupt nicht im Vordergrund steht. Ich sage das ganz klar. Und der auch von der politischen Durchsetzbarkeit und Umsetzbarkeit, das ist ja hier auch schon angeklungen, also da sind so viele Hürden, wären dafür zu nehmen. Und da ist, also das ist ein langer, langer, langer Weg. Ich will nur mal klarstellen, also wir sollten jetzt nicht, Sie sollten auch die Zeit nicht damit verbringen, jetzt auf diesem Aspekt sozusagen rumzureiten. Es steht wirklich nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht die Grundidee der Frage, wie gestalten wir den Beitrag künftig aus.
Herr Huber. Ja, ich habe tatsächlich noch eine andere Frage. Und zwar, Herr Professor Kirchhoff, Sie sind wahrscheinlich der Einzige im Raum, der wirklich rechnen kann. Haben Sie sich denn nicht mal im stillen Kämmerlein zweierlei überlegt? Einerseits aufkommensneutral und künftig Haushaltsbeitrag, Abgabe, wie immer Sie es nennen wollen. Dann nehmen wir mal die Zahl 17,98 Euro. Nach Ihrer leichten und vorsichtigen Prognose muss der einzelne Haushalt jetzt günstig mehr bezahlen oder weniger bezahlen? Sie werden das als Einzige berechnet haben können.
Also ich will das auch sehr deutlich sagen. Ich meine, der einzelne Haushalt wird die identische Summe bezahlen, wenn man das Konzept vernünftig macht. Es sind Variablen drin im Bereich des gewerblichen Bereichs. Schon, ich habe Ihnen das ja dargestellt, in den Abstufungen. Jede Abstufung ist, weil es ein Massenvorgang ist, finanziell erheblich. Meine persönliche Empfehlung geht nachdrücklich daran, damit der betroffene Bürger sich das erhält, an das er gewohnt ist. Alte Steuer ist gute Steuer, sagt man. Ist zwar ein falscher Satz, aber in der Empirie ist es richtig, nicht? Die Leute müssen vertraut werden mit einer Abgabe. Und wenn sie ihm vertraut sind, ertragen sie es leichter, als wenn sie neu ist. Das ist nun mal so. Und deswegen würde ich bei dieser Reform, die ja im Grunde nur alte Gedanken in die moderne Zeit der Technik überführt. Würde ich meinen, sollte man es bei dem alten Beitrag belassen. Es gibt verschiedene Varianten im gewerblichen Bereich, die erlauben hier, wenn es zu Ausfällen oder zu Übermaß führt, beides ist ja möglich, nicht? Da dann zu korrigieren. Nicht?
Hinten rechts war noch eine.
Ich muss dann doch noch mal ein bisschen reiten. Ich denke mir doch, dass eigentlich die insbesondere ARD-Anstalten aus den ostdeutschen Bundesländern schon einen größeren Wert legen würden auf diese Finanzierung derjenigen Personen, die jetzt von der Rundfunkgebühr befreit sind. Deswegen bin ich im Augenblick ein bisschen darüber verwundert, dass Sie da jetzt nicht sehr viel stärker darauf anspringen. Denn von den Haushaltsproblemen, insbesondere bei MDR, ORB, RBB und teilweise auch NDR, ist ja immer wieder zu hören, die ja von den Anstalten zum einen auf den demografischen Wandel zurückgeführt werden, zum anderen auf die Abwanderung, die nach wie vor in manchen Ländern, Bundesländern anhält, und zum dritten eben auch auf die erheblichen Mindereinnahmen durch die Gebührenbefreiung.
Also zunächst einmal bei diesem Modell ist ja die Frage der internen Verteilung unter die Rundfunkanstalten noch nicht behandelt. Also wenn es dort eine Verschiebung geben sollte, durch demografische Entwicklung, durch Wanderungsbewegungen in Deutschland, ist das ein Thema der Verteilungsgerechtigkeit unter den Anstalten. Entscheidend ist nur, dass in der Gesamtsumme mit dieser Reform nicht mehr zur Verteilung steht. Das ist das A und O, nicht? Und da muss man sehr deutlich das formulieren, damit da nicht der Eindruck entstünde, als sei da doch verdeckt etwas möglich oder gar gewollt, dass nachher die Verteilungsmasse des Abgabeaufkommens höher sei, nicht? Die Verteilungsgerechtigkeit unter den Anstalten, auch zwischen Ost und West, ist eine weitere Frage. Aber erst wir definieren im Moment den Kuchen, der zu verteilen ist, und noch nicht die interne Beteiligung der einzelnen Anstalten.
Herr Brauck.
Professor Kirchhoff, wo wir jetzt gar nicht geredet haben, was in dem Gutachten vorkommt, oder im Stichwort im strukturellen Erhebungsdefizit über die Sache, dass, sage ich mal, die Fluchtwilligen aus dem System steigen und dieses neue System die Flucht unmöglich macht.
Ja.
Im Zaun so hoch, dass keiner drüber springen kann. Ist das nicht der eigentliche Anlass für den Umsprung auf die Haushaltsgebühr?
Also der erste Anlass ist, dass das Gerät nicht mehr ein geeigneter Anknüpfungspunkt ist. Allerdings diese Frage, Sie sprechen das Stichwort strukturelles Erhebungsdefizit an, ist natürlich, wenn man jetzt eine Mittellinie im Fluss sucht, die langfristig die Rundfunkfinanzierung in der Verlässlichkeit des Europarechts und des Verfassungsrechts garantiert, ein Gesichtspunkt, weil wir beobachten, dass es Erhebungsdefizite gibt, weil wir beobachten, dass es Erhebungsdefizite bei jungen Menschen gibt, in der Phase, wo sie erstmals persönlich mit einer Abgabenschuld konfrontiert werden und dort sich daran gewöhnen, der Abgabe auszuweichen. Das ist natürlich eine herbe Niederlage für den Rechtsstaat, nicht? Insbesondere, wenn nachher die Steuern kommen. Und deswegen ich habe immer als ersten Punkt genannt, die Verständlichkeit, dann die Vollzugssicherheit und dann die Unausweichlichkeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Vierklang der Zielsetzungen. Es soll eine Abgabe möglichst so entworfen werden, dass der Schuldner auch tatsächlich zahlen muss. Dass er keine Freude hat am Zahlen, ist klar, das ist Mensch. Und das stellen wir bei jedem. Ergo müssen wir es so organisieren, dass die Abgabe unausweichlich ist.
Aber die Zahlierer, die es gar nicht nutzen, offensichtlich steigt bei den Jungen. Das ist ja genau der richtige Zeitpunkt, die jetzt einzucashen, die gar nichts davon haben.
Nein, ich glaube, also erstmal empirisch ist es, glaube ich, wohl so, wenn ich es richtig sehe, dass diese Zahl derer, die tatsächlich nutzen, nicht sinkt. Sie nutzen nur am Laptop, sie nutzen am Handy, sie nutzen am iPod. Also es ist die Art, die sitzen nicht 3 Stunden am Fernsehgerät natürlich. Aber das Angebot wird genutzt in den Formen der modernen Technik. Und das Zweite, das Angebot kann jederzeit genutzt werden. Also wenn wir ganz spitz denken, das wäre kein Abgabentatbisch. Aber nehmen wir mal ein, da ist ein eingefleischter Kantianer, der liest zu Hause nur Kant. Der will mit Medien und so nichts zu tun haben. Aber am nächsten Morgen führt er die Gespräche mit seinem Arbeitskollegen. Dann ist er ja auch schon in diese Informationsgesellschaft so integriert, dass man darüber nachdenken könnte, Ich sage nur, dass man nachdenken könnte, ob das nicht vielleicht ein ausreichender Tatbestand wäre, um diesen Beitragstatbestand zu begründen. Anders formuliert. Stellen wir uns mal für eine logische Sekunde vor, wir hätten die politischen Sendungen bei ARD und ZDF von 7 Uhr, also diese Viertelstundensendung, sagen wir bis abends um 22:30 nicht. Die gäbe es nicht. Dann hätten wir in Deutschland eine andere politische Kultur. Wir hätten einen anderen Informationsgrad, eine andere Kritikfähigkeit der Menschen, als wenn wir diese Sendungen haben. Also es ist nicht überzeichnet zu sagen, dass hier ein Beitrag geleistet wird, so wie die Schulen, die allen Menschen die deutsche Sprache im Schreiben und Lesen und das Rechnen beibringen, dass hier sich ein politisch bedeutsames Kulturphänomen ereignet, das jedermann grundsätzlich unmittelbar, ganz wenige vielleicht nur mittelbar nutzen. Also ich würde mich nicht anheischig machen, einen Lebensabschnitt, also jetzt jenseits des Kleinkindes, des Menschen zu definieren, wo wir in generalisierender Typisierung sagen könnten, der 23- bis 27-Jährige begegnet dem Rundfunkangebot nicht. Das wäre wohl etwas realitätsfremd, nicht? Und also ist der Nutzer jeder Mensch in Deutschland erfasst in der Haushaltsgemeinschaft als typisierender Nutzungsort.
Herr Anfeld? Ich hätte noch drei Fragen. Professor Kirchhoff, Ihr Vorschlag des Werbeverzichts, halten Sie den für die Umsetzung der Reform für konstitutiv oder ist das ein Surplus und wünschbar?
Es ist wiederum Bestandteil dieses Vorschlags, der sagt, lassen Sie uns eine große Zukunft eröffnen in der Mittellinie des verfassungsrechtlich Erwünschten und europarechtlich Unbedenklichen. Es geht auch hier nicht darum, Verfassungswidrigkeiten und Verfassungsgemäßheiten zu definieren. Das habe ich gemacht, als ich Verfassungsrichter war. Das mache ich jetzt in Respekt vor den Nachfolgern, die das heute zu machen haben, nicht. Sondern das Anliegen ist ein ganz anderes. Es wäre völlig verfehlt, einen neuen Beitrag zu empfehlen, der mit knapper Not der Verfassungswidrigkeit entgeht. Da hätte der Gutachter seinen Auftrag nicht erfüllt. Sondern es geht darum, einen Beitrag zu empfehlen, der in der Mittellage des rechtlich und, wie ich meine, auch politisch Erwünschten liegt. Also nach meinem Verfassungsoptimismus ist die verfassungsrechtliche Vernunft und die politische Vernunft deckungsgleich. Das sind keine Gegensätze. Das mag der eine oder andere anders sehen. Das ist meine Grundüberzeugung. Und da, in diese Perspektive, gehört die Tatsache, die das Bundesverfassungsgericht immer wieder formuliert hat, es soll die Besonderheit und Identität des Rundfunkauftrags der öffentlich-rechtlichen Anstalten sich deutlich unterscheiden von denjenigen der privaten Anstalten. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, die Politik hat die Kraft, und da habe ich Hoffnung, jetzt hier einen großen Schritt zu gehen. Und Sie sagen den Menschen in Zukunft, ihr zahlt 17,98, aber ihr kriegt ein Programm ohne Werbeeinblendungen. Das wäre schon ein bemerkenswertes Signal, dass jeder verspürt, dass hier etwas Eigenes und was Andersartiges und vielleicht auch für den Betroffenen etwas Unverzichtbares sich ereignet. Also diese Chance, die will ich zumindest nachhaltig definieren, damit sie ernstlich erwogen wird und vielleicht sich auch realisiert.
Bitte. Zum Beispiel keine Werbung mehr bei ARD, ZDF ist für Sie, aber nicht aufschlagen auf den Beitrag.
Nein, nein. Das hieße für mich, natürlich muss von dem Beitragsaufkommen der Bedarf, den die KEF mit 100 definiert, der muss erfüllt werden, nicht? Also müssen wir bei dem Beitragsaufkommen irgendwo, vielleicht im gewerblichen Bereich, eine Belastung organisieren, die, wenn 100 die richtige Zahl ist, das sagt die KEF, das sagt nicht ich, wir auf diese Zahl 100 kommen. Das ist nun mal im Abgabenrecht so. Wenn ein Auftrag zu finanzieren ist, dann muss das Abgabenrecht diesen Auftrag hinreichend und vollständig finanzieren. Davon gibt es kein Ausweichen, es sei denn, wir gehen diesen bequemen Weg der Verschuldung weiter, aber da sollten wir den Gegenweg beschreiten, gerade in der Gegenwart und nicht auf das rettende Ufer, die Menschen von heute begünstigen, aber unsere Kinder dafür belasten. Das erscheint mir in unserem Kontext schlechthin nicht erwägenswert.
Also, Sie stellen ja grundsätzlich, darf ich gerade noch eine kurze anschließende Bemerkung machen? Stichwort ist also die Aufkommensneutralität bei einem Werbeverzicht. Vielleicht noch eine Bemerkung aus der Sicht der Anstalten. Sie wissen, die Intendanten von ARD-Vorsitzender und ZDF-Intendant haben sich für die Aufrechterhaltung von Werbung und Sponsoring stark gemacht. Daran hat sich auch bislang nichts geändert. Also hier gibt es, glaube ich, einen Dissens zwischen dem Gutachter und den Anstalten. Das belegt aber aus unserer Sicht eigentlich nur, dass es sich nicht um ein Gefälligkeitsgutachten gehandelt hat und demonstriert nochmal die Glaubwürdigkeit der Leistung von Herrn Kirchhoff.
Eine grundsätzliche rechtsdogmatische Frage. Sie stellen jetzt auf den Haushalt ab. Und Sie nehmen die Intensität der Nutzung als unterstützendes Argument dafür. Ein großer Haushalt bezahlt so viel wie ein kleiner Haushalt. Ein 18-Jähriger, der einen eigenen Haushalt hat, bezahlt eine Rundfunkgebühr. Ein 18-Jähriger, der bei den Eltern lebt, bezahlt keine. Schaffen Sie dadurch nicht das, was Sie gerade nicht wollen, nämlich Rechtsungleichheit?
Ich schaffe keine Rechtsungleichheit. Ich akzeptiere, dass ich in diesem Massengeschäft einen Typus brauche. Ich will ja gerade nicht mehr danach fragen, wie viel wird tatsächlich genutzt? Lädt der Einzelne seine Freunde ein, um da vor dem Fernseher zu sitzen, oder tut er das nie? Wir wollen außen vor bleiben in den sensiblen Bereich des höchstpersönlichen Lebens und der höchstpersönlichen Lebensführung. Das ist das Ziel. Und wenn ich dieses Ziel akzeptiere, kann ich nur Anknüpfungspunkte haben, die unabhängig sind von der Art und Weise der tatsächlichen Nutzung in einem Haushalt, in einer Wohnung. Das heißt, ich frage nach der Anmeldung, Einwohnermeldeamt oder beim Gewerbebetrieb, bei der gewerblichen Anmeldung, und dann habe ich meinen Gebührentatbestand. Die Grundrechtsschonung ist der höhere Preis. Natürlich gibt es Verwerfen, die haben Sie aber immer. Da müssen Sie nachher zahlen, in dem Haushalt sind 7 Personen, in dem sind nur 2. In dem sind Alte, in dem sind Junge. In dem sind Fernsehfreunde, in dem sind Fernsehfeinde. Also wenn wir mit dieser Differenzierung anfangen, dann haben wir die Privatsphäre überschritten. Ich meine, wir sollten ganz bewusst und gezielt außen vor bleiben. Das ist der höhere Wert. Wohlgemerkt, es geht um 17,98 im Monat. Muss immer mal auch die Kirche im Dorf lassen, nicht? Also, das sind auch gerade für junge Leute erhebliche Beträge. Das bestreite ich nicht. Aber es sind nicht so erhebliche, dass ich etwa die Zulassung, die Wohnung zu betreten, erlaube. Also mich beunruhigt das. Wenn ein Kontrolleur wegen dieses Abgabetatbestandes die Wohnung betreten will, darf, obwohl etwa im normalen Polizeirecht wieder gewaltige Barrieren errichten, prinzipiell darf die öffentliche Hand, und insofern ist Rundfunk öffentliche Hand, darf die Wohnung nicht betreten. Nicht? Ich meine, wir müssen uns auch da wieder auf die Grundwertungen dieser Verfassung besinnen, und die ist im Wohnungsbereich, im Familienbereich zu Recht hochsensibel.
Was bedeutet das denn für die GEZ als Frage an Sie alle drei? Wird die dann überflüssig? Wird sie noch gebraucht? Wird es eine Art Meldestelle? Weil Sie dann ja nur noch Daten sammeln und nicht mehr Hausbesuche machen.
Ja.
Ja. Okay. Also die GEZ würde sich ein Stück weit verändern, wobei es ja ein Irrtum ist, dass die GEZ zuständig ist für diese Gebührenbeauftragten. Die Gebührenbeauftragten werden im Auftrag der Landesrundfunkanstalten losgeschickt, gerade nicht von der GEZ. Bei der GEZ hängt die Aufgabe entscheidend von der Alternative ab, die Herr Professor Kirchhoff auch vorgetragen hat. Wenn das Befreiungswesen so bleibt, wie es heute ist, wird ja dieses Befreiungsgeschäft komplett heute von der GEZ abgewickelt. Das heißt, im Gegenwert von etwa 800 Millionen betreibt die GEZ diese Befreiungsanträge, und das würde dann auch, sagen wir mal, es bliebe bei diesem System von heute, würde das erhalten bleiben, und die GEZ würde weiter die Beträge einziehen, die Wohnungsanschriften verwalten, alles das, was sie heute auch macht. Dieses Inquisitorische, was da unterstellt wird und was immer mit der GEZ in Zusammenhang gebracht wird, das könnte deutlich aus meiner Sicht reduziert werden, wenn der Grundsatz gilt, wobei das vorhin vielleicht nicht so misszuverstehen wäre, dass heute Betretungsrechte bestehen. Das ist ja auch unser Problem, was wir aber gar nicht wollen. Das ist ja ein furchtbarer Vorgang, ein Grundrechtseingriff aus meiner Sicht, der viel stärker ist, als der sozusagen die Adresse der Wohnung zu bekommen und dann zu sagen, so, da danach veranlage ich. Dieser Teil, der würde deutlich reduziert werden können.
In dem Zusammenhang vielleicht noch der ganz kleine Hinweis, dass die GEZ, ich glaube, beim Verwaltungsaufwand wesentlich effizienter arbeitet als das Finanzamt beim Einzug der Steuern. Aber das nur am Rande. Und jetzt, weil wir schon die gute Stunde... Doch, da gibt es ganz klare Berechnungen zu.
Nein, aber wir kennen den Betrag, den die Finanzämter für die Einbehaltung der Kirchensteuer haben. Und wenn man den zu vergleicht mit dem, dann kommt das Ergebnis raus.
Dann ist es wesentlich günstiger. Aber weil wir die Stunde schon lange überschritten haben, habe ich jetzt noch drei Meldungen. Herr Wagner, bevor Sie dran sind, war noch eine Frage da hinten.
Nur ganz kurz. Kann einer von Ihnen beziffern, wie hoch der Anteil derer ist, die jetzt mit Berufung auf neuartige Geräte nur noch den Grundgebühr zahlen? Und, habe ich das richtig verstanden, Herr Professor Kirchhoff, müssen die demnächst dann mehr bezahlen, nämlich die volle Haushaltsabgabe?
Also wir haben ja nach diesem Modell die Unterscheidung zwischen Grundgebühr und Gesamtgebühr nicht mehr, sondern jeder Haushalt ist Teil der Informationsgesellschaft, in dem Hörfunk und Fernsehen kommt. Also diese Abgrenzungsprobleme, die sind aufgehoben. Nicht?
Diese Personen müssen also mehr bezahlen künftig.
Wer muss mehr bezahlen?
Die jetzt Grundgebühren bezahlen.
Ja, also wer bisher nur den Rundfunk gehört hat und dafür 5,60 Euro oder was bezahlt hat, der muss in Zukunft, weil er Teilhaber ist an diesem Gesamtsystem Informationsgesellschaft, Zugänglichkeit einer allgemein zugänglichen Quelle, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der muss jetzt die normale Einheitsgebühr, es gibt nur noch eine, bezahlen. Das ist richtig. Ich weiß allerdings nicht, ob das sehr erheblich ist, das müssten die Experten wissen.
Das sind, bis heute sind 200.000 neuartige Geräte bei der GEZ angemeldet. Also hält sich der Kreis, der hält sich, wenn man weiß, dass insgesamt 40 Millionen Teilnehmerkonten gibt, dann hält er sich in absoluten Grenzen.
So, jetzt Herr Wagner und dann noch Frau Welisch. Auch eine ganz kurze Frage, Professor Kirchhoff. Warum haben Sie die personengebundene Medienabgabe ausgeschlossen und sich auf den Haushalt sozusagen konzentriert?
Weil ich meine, dass in dem Haushalt in unserer sozialen Wirklichkeit die einzige Einheit ist, wo die unterschiedlichen Nutzungsarten sich in etwa kompensieren. Natürlich, ich sage es nochmal, bei einer groben Typisierung. Nicht? Da sind viel Nutzer und wenig Nutzer, Wochenendnutzer und Alltagsnutzer beieinander. Ich brauche eine soziale Einheit, wenn ich keine Kopfabgabe haben will, wo ich vermuten kann, das mag sich in etwa kompensieren. Und es ist eigentlich alternativelos. Ausnahme Gewerbebetrieb, aber da haben wir ja diese Differenzierung gesehen.
Aber ich verstehe jetzt noch nicht, warum wollten Sie keine kopfgebundene Abgabe?
Weil wir, das wäre zu grob, weil das die Frage der Nutzungsintensität schlechthin außer Betracht ist. Da würde ja derjenige, der einmal morgens 5 Minuten Radio hört im Auto und derjenige, der 5 Stunden vor dem Fernsehgerät verbrächte, würde gleich behandelt. Nicht? Das wäre wohl doch an der Grenze des Übermaßverbots. Ich sage nicht, dass es verfassungswidrig sei, aber wir möchten ja, ich sage es nochmal, diese Mittellage im Fluss bewahren. Nicht? Und das wäre doch etwas kühn. Ein so grober Klotz, das könnte verfassungsrechtlich unvertretbar sein.
Frau Welisch.
Das haben wir heute das Gutachten ja rund um so eine Länder vorgestellt. Können Sie denn kurz sagen, wie die Resonanz war?
Also die Resonanz war so, dass die Damen und Herren noch beieinander sitzen und jetzt beraten, was daraus folgt. Das kann ich Ihnen aber nicht sagen. Nicht? Aber ich darf Ihnen nur sagen, es war wirklich ein im Detail engagiertes und sachkundiges und neugieriges Gespräch. Also ich bin aus dieser Sitzung gegangen und hatte so den Eindruck, ja, es tut sich was.
Ja, dann vielen Dank für die interessierte und neugierige Diskussion.